Diese Folge wird präsentiert von Goodlands, dem All-in-One-Tool für Freelancer. Der Freelancer-Alltag besteht ja nicht nur aus der eigentlichen Dienstleistung, sondern auch aus diversen administrativen Aufgaben, wie das Verwalten der Aufträge, Rechnungserstellung und die Buchhaltung. Und genau diese Aufgaben sind mit Goodlands kein Problem mehr. Du kannst deine Zeiten erfassen, Projekte organisieren, deine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben und Verfügbarkeiten planen. All diese Dinge zentral an einem Ort und optimiert für Freelancer. Statt für jede dieser Aufgaben jetzt eigene Tools zu verwenden, die dann nicht untereinander kommunizieren, kannst du mit Goodlands wirklich einen ganzheitlichen Workflow umsetzen. Das Tool begleitet dich wirklich vom ersten Angebot bis zur Versteuerung deines Umsatzes und gibt dir den kompletten Durchblick über dein Freelancer-Business. Zum Jahreswechsel kannst du Goodlands 3 Monate kostenlos testen mit dem Gutscheincode FreelancerPodcast. Alle Infos und Links auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 167 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist Tobias Pusch. Hallo Tobias.
Ja, moin moin aus Buchholz in der Nordheide.
Schön, dass du hier bist, Tobias. Wir sprechen heute über deine Selbstständigkeit, beziehungsweise so ein bisschen das Thema, Fokusthema wird wahrscheinlich Kurzarbeit sein und was da der Vorteil ist für Leute, die sich jetzt selbstständig machen wollen. Bevor wir jetzt aber über diese ganzen spannenden Sachen sprechen, magst du einmal sagen, wer du bist und was du so machst?
Ja, mein Name ist Tobias, ich bin 46 Jahre alt und bin gelernter Redakteur und Journalist, habe das auch von der Pike auf gemacht, also klassisch bei der Schülerzeitung begonnen und dann Volontariat bei einer Tageszeitung und. Und mittlerweile bin ich unter dem Namen Wortlieferant unterwegs und mache da vor allem Podcasts, PR, Content und alles, was sich da drumherum abspielt.
Sehr gut. Das wäre fast auch mein beruflicher Weg gewesen. Also zumindest so in der berufsvorbereitenden Zeit, was du dann ja in der Schule und so hast. Und dann machst du ja auch so Praktika und so.
Genau.
Da war auch so meine Idee, dass ich was in Richtung, ne, bei der Zeitung oder sowas, wir hatten dieses Projekt auch in der Schule damals, kennst du das bestimmt auch noch, ne? Dieses
Genau.
Das
Zeitung wir, in der Schule.
Genau.
Das habe ich betreut für unsere Lokalzeitung. Na, und cool. Wir kommen ja ursprünglich aus dem gleichen Landkreis. Vielleicht sind wir uns mal über den Weg gelaufen, dann wusste ich es gar nicht. Ich bin ja ein bisschen älter.
Das wäre natürlich cool. Müsste man im Nachhinein nochmal recherchieren vielleicht.
Beim Pinneberger Tageblatt oder wo?
Ja, ich glaube, das
war. Ja. Das war damals auch meine Homebase. Ja.
Okay. Müssen wir gleich im Anschluss in der Folge nochmal abgleichen, in welchem Zeitraum du das gemacht hast. für mich wäre das tatsächlich auch fast so ein ähnlicher Weg gewesen. Ich habe dann irgendwann nebenbei für meine Texte, wenn ich was geschrieben habe, sozusagen einfach eine Homepage gebaut. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass das Homepage-Bauen mir mehr Spaß macht, als die Texte schreiben.
Das passiert, ja.
Und so ist es dann ein anderer Weg geworden. Aber cool.
Das Schreiben macht mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Ich bin deswegen Journalist geworden, weil ich gerne recherchiere, weil ich neugierig bin.
Ja.
Und leider muss man das halt hinterher zu Papier bringen. Und es gelingt mir halt ganz gut, deswegen konnte ich das zum Beruf machen. Aber recherchieren macht mir mehr Spaß.
Dann erzähl mal, wie ist denn dein Weg in die Selbstständigkeit gekommen? Fang mal gerne von vorne an. Wie ist das? Was sind deine Motive? Wie ist das gekommen? Wann ist das überhaupt passiert?
Also zum einen ist es ganz witzig, weil ich war eigentlich während meines Studiums selbstständig und habe das erst gar nicht so richtig gewusst, weil ich mich mit steuerlichen Themen nicht so auseinandergesetzt habe. Da hat mich dann irgendwann das Finanzamt draufgebracht, dass ich das mal tun muss. Und habe ich gemerkt, ich bin ja Freelancer während des Studiums.
Ja.
Und dann habe ich aber gedacht das will ich eigentlich überhaupt nicht und bin dann auch recht schnell auch immer in Anstellung gegangen und habe mich damit auch wohlgefühlt und wollte auch nicht selbstständig sein. Und dann kam halt Corona mit Kurzarbeit.
Ja.
Und das war ganz abgefahren, weil bei mir in der Firma gab es halt, also die Redaktion musste Kurzarbeit machen, ich war als Redakteur angestellt bei einer touristischen Fachzeitschrift und dann hieß es auf einmal, Leute, jetzt müssen wir hier auch in der Redaktion Kurzarbeit machen und erst haben alle gestöhnt, ich auch, weil weniger Geld und so und dann wurde die Kurzarbeit mehr und mehr und dann kam irgendwann die Schwelle nach 6 Monaten, wo man mehr Geld bekommt in der Kurzarbeit. Also dann bekommt man auf einmal, wenn man wie ich Kinder hat, 87% des Gehalts. Und dann dachte ich, das ist ja abgefahren. Wenn ich 100% Kurzarbeit mache, bekomme ich immer noch 87% Gehalt. Total stark. Und dann habe ich gesagt, dann probiere ich das einfach mal aus.
Ja.
Und die Kollegen waren glücklich, weil die wollten arbeiten, ich wollte Kurzarbeit machen. Und wo muss ich unterschreiben? 87% Geld finde ich arbeiten.
Ja.
Aber das habe ich halt nicht zum Faulenzen gemacht. So, also hätte ich gerne, aber nein. Sondern weil ich, und das ist wirklich auch so der Zufall, den es ja oft gibt, Weil ich gleichzeitig eine Anfrage bekommen habe von einer alten Kollegin,
Ja.
die hat gesagt, es gibt hier in der Gegend so einen Wirtschaftsverband, die brauchen jemanden, der für die Pressearbeit macht. Da habe ich an dich gedacht. Hättest du da nicht Lust drauf, könntest du das vorstellen?
So fängt's an.
Und so fing es an. Also, wenn ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, ich hatte den abgefahrenen Masterplan, der ist voll aufgegangen, sondern das ist einfach so passiert.
Wie so oft, ne? Also ich höre
Ja.
das immer wieder von meinen Gästen, dass wirklich der Gedanke der Selbstständigkeit nicht ein bewusster war, sondern dass es sich einfach entwickelt hat, weil eben die Kollegin, der Kollege auf einen zukam und sagte so, hey, hast du mal, ich brauche mal jemanden, kannst du mal oder so. Und dann gefällt es einem plötzlich, diese Art des Arbeitens. Und dann, aber spannend, ich kenne
Genau.
mich mit Kurzarbeit, natürlich immer wieder gehört durch
Ja.
die Corona-Pandemie und so, ne, dass halt viele Leute in Kurzarbeit waren, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Das funktioniert so, dass du dann noch einen größeren Teil deines Gehaltes bekommst, obwohl du weniger arbeitest.
Also von der Konstruktion, also wenn hier jetzt jemand vom Fach ist, dann ist das möglicherweise zu stark verkürzt, aber von der Konstruktion ist es so, dass du halt ja an sich eine Lücke hast, dass du sagst, du arbeitest meinetwegen 40% weniger, also nur noch 3 statt 5 Tage. Und diese Lücke, die dir da entsteht, die wird dir zu 87%, wenn du ein Mensch mit Kindern bist, der schon länger in der Kurzarbeit ist, dann kompensiert. Ich glaube, das geht los bei mindestens 70%, die man bekommt, wenn man keine Kinder hat und ganz am Anfang der Kurzarbeit steht. Das heißt, deine Lücke wird aufgefüllt, aber eben nicht komplett.
Okay, spannend. Also
War das verständlich?
war absolut verständlich.
Okay. Und dann ist
Das war
das
mir
eben
gar nicht so
so,
klar.
dass der Arbeitgeber das so vorgibt, ne? Das wird in der Regel auch verhandelt mit dem Betriebsrat, so wie viel Kurzarbeit soll es denn geben?
Ja.
Und dann ist es halt innerhalb der Redaktion, bei uns war das möglich, dass verschiedene Leute verschieden viel Kurzarbeit gemacht haben. Es musste halt nur das vorgegebene Kontingent an Stunden bzw. an Geld eingespart werden. Und so haben wir das dann halt geschafft. So, und andere Leute konnten dann deswegen voll weiterarbeiten. Und ich habe halt gesagt, gut, dann mache ich 100% Kurzarbeit.
Wie war so dieser, okay, du hast erst einen Teil gemacht und dann irgendwann 100%.
Genau.
Dann bist du sozusagen aber noch auf Abruf, heißt, wenn die Firma jetzt sagt, das müssen wir jetzt wieder ändern oder sowas, dann müsstest du recht kurzfristig wieder mehr leisten sozusagen in der Firma.
Da sprichst du einen guten Punkt an, denn das kann in der Tat jederzeit enden. Also du bist auf Abruf, ne? Dein Arbeitgeber ist dein Arbeitgeber. Punktum. Ich habe halt vorher das Gespräch gesucht, um mich da auch ein bisschen abzusichern, habe das auch transparent gemacht, was ich vorhabe und habe mir sogar auch eine schriftliche Freigabe geholt, dass also drin stand, hier, ich werde jetzt das und das machen, denn ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe mich auch verpflichtet, nicht in der Branche zu arbeiten. Ich bin ja, wie gesagt, Wirtschaftsjournalist in der Touristik und dass ich mir da jetzt nicht irgendwie lauter touristische Kunden ranziehe, das ja, sollte ja, glaube ich, wenn man einen gewissen Berufethos hat, sollte das selbstverständlich sein. Das habe ich so ein bisschen abgesichert, das haben wir schriftlich niedergelegt. Dann wussten die, dass ich arbeite und die wussten auch, dass ich kein großes Interesse habe, aus der Kurzarbeit jetzt kurzfristig zurückzukommen.
Okay, sehr gut. Ich meine, weil das wäre so, wenn ich jetzt dran denke, wir wollen ja so ein bisschen gleich drüber sprechen, wie auch so als Empfehlung vielleicht an Freelancer, wenn sie das machen, oder noch nicht Freelancer, Angestellte, wenn sie mit dem Gedanken spielen, ob das vielleicht eine Option ist, das einfacher zu machen. Da muss man natürlich dann vorher so ein bisschen klären, wie sind diese Konditionen, wann kann man oder müsste man unter Umständen plötzlich wieder mehr leisten, weil wenn du dir
Genau.
dann deinen Kalender, das ist ja bei Freelancing immer so, dass du viel mit Buchungen und Vorausplanung arbeitest. Und wenn du dann Buchung setzt, wo dann plötzlich der Chef nächsten Monat sagt, sorry, wir brauchen dich jetzt hier wieder, dann hast du natürlich ein Problem.
Genau. Ich hatte das schon auch in der Zeit, wo ich nur 40% Kurzarbeit hatte. Da war das dann so, dass man wusste, zumindest monatsweise, ich arbeite nicht am Mittwoch und am Donnerstag oder so. Und dann konnte man da auch immer die Termine hinlegen. Das wird schon auch immer ein bisschen mit Vorlauf geregelt. Aber in der Tat, man ist nicht so ganz frei. Man muss immer ein bisschen gucken. Das ist auch in der Tat das etwas Anstrengende dabei. Man darf nicht so ganz frei Gas geben. Da geht es auch um Zuverdienstgrenzen am Ende. Man darf auch nicht so einfach so viel verdienen, wie man möchte, sondern wenn, dann muss man halt auch durchaus Kosten verursachen. Also man muss da schon auch vorher vielleicht nochmal mit dem Steuerberater reden, wenn man einen hat. Das ist bei jedem vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie die individuelle Situation ist. Da gibt es auch so Sachen wie, wenn man auch vorher schon immer ein bisschen freiberuflich tätig war, dann gelten andere Zuverdienstgrenzen, als wenn man das gerade erst startet. Das ist dann recht individuell, aber es lässt sich ausgestalten und es lässt sich in meinen Augen auch wirklich zum eigenen Vorteil und auch zum Austesten total gut nutzen.
Ja, ich find's einen interessanten Ansatz. Man muss natürlich dann einen Arbeitgeber haben, der einem zum einen die selbstständige Arbeit nebenbei erläuft. Das muss man ja auch erfragen. Das ist, glaube ich, per Standard sozusagen nicht gewährt, ne? Ich will jetzt hier auch keinen Quatsch erzählen, aber
Kommt auf den Vertrag an, wahrscheinlich stark.
genau. Ich glaube, bei den meisten ist es halt so, dass du erstmal, dass das erstmal ausgeschlossen ist und dass du es natürlich immer erfragen kannst oder ne, dir eine Erlaubnis dafür einholen kannst. Und dann muss natürlich der Arbeitgeber so von der Situation her sein, dass er dich jetzt auch aufgrund irgendeiner Situation entbehren kann. Ne? Also beziehungsweise, dass es jetzt gerade vielleicht die wirtschaftliche Situation so ist, dass er sowieso schwierig die Gehälter nur zahlen kann und dann sagt, okay, wir machen mal so eine Lösung. Aber das kann ja in der aktuellen Situation tatsächlich auch sein. Ist ja nicht, ist ja alles gerade so ein bisschen, je nachdem, wo man
Genau.
arbeitet. Ne? Also,
Nein, das ist völlig verrückt. Das sind auf einmal Sachen ja möglich, die vorher undenkbar waren. Und das
ja.
gilt sowohl organisatorisch, also für einen Arbeitgeber, der auf einmal nicht nur ein halbes Jahr nur Kurzarbeit machen kann,
Ja.
sondern das ist ja quasi ausgeweitet ohne Ende. Da wurde ja auch gesetzlich nochmal was geregelt, nochmal geändert.
Ja.
Aber es gilt ja auch für einen selbst, dass man auf einmal auch auf Weisen arbeiten kann oder dass zum Beispiel Remote-Arbeitsweisen auf einmal hochgradig akzeptiert sind, was einem ja auch bei der Selbstständigkeit durchaus helfen kann. Also das ist schon ein spannendes Experimentierfeld und ich kann jedem raten, wo im Betrieb Kurzarbeit angeordnet wird, kann ich jedem nur raten, wenn er sich mit dem Gedanken der Selbstständigkeit trägt, das zu versuchen und da auszuprobieren. Und du sagst völlig zu Recht, man muss natürlich auf den individuellen Arbeitsvertrag schauen. Das würde ich auch jedem raten. Auf der anderen Seite geht es vielleicht auch immer ein bisschen darum, wie öffentlich das ist, was man macht. Also ich trete durchaus auch mal mit Namen auf. Aber wenn man zum Beispiel Grafiker ist, der für einen Kunden, der mit dem Arbeitgeber nun gar nichts zu tun hat, da irgendwie mal eine kleinere Arbeit macht, ach herrje. Ne? Also
Dann.
ich würde immer dazu raten, sauber das zu machen. Aber wenn man gerade noch am Ausprobieren ist, dann, naja, denn das möchte ich sehen, dass einem man da richtig doll auf die Finger bekommt für.
Ja, genau.
Dem
Es ist.
Arbeitgeber geht ja auch nichts verloren dadurch.
Nein, also ich glaube, die argumentieren dann, oder der Arbeitgeber argumentiert in solchen Fällen, wenn es nicht gestattet ist, gerne damit, dass du dadurch ja weniger leistungsfähig zu deiner Hauptarbeitszeit bist, weil du dich ja noch sozusagen nebenbei damit beschäftigst, was aber ja nicht zutrifft, wenn du
Bei
in.
Urlaub ist das, glaube ich, so, ne? Dass man seinen Urlaub nicht einfach so verschießen darf. Aber ich glaube, bei Kurzarbeit, wo du ja faktisch weniger arbeitest, da könnte höchstens was in eine Konkurrenzklausel spannend sein, ne? Also wenn du bei einer Grafikagentur arbeitest und du grast da so links und rechts die Kunden ab, das kann ich verstehen, ne? Das geht natürlich nicht.
Ja, ich meine, das ist, was du sagst, das ist ein sehr guter Gegenentwurf, weil ich versuche immer den Leuten zu raten, macht euch nicht einfach direkt Vollzeit selbstständig, weil das ist halt ein Sprung. Es sei denn, ihr habt gute Rücklagen und wisst genau, wo ihr hin wollt und wisst, da ist, ihr seid in einem Feld, wo das eh gesichert ist von der Auftragslage, dann ist es vielleicht nicht so das Problem. Aber man macht sich ja nur Stress. Also direkt in die Vollen zu gehen, muss plötzlich Dinge, die du halt auch vorbereiten und organisieren könntest, während du noch gutes Gehalt plus Krankenversicherung und so weiter beziehst, machst du dann halt in dem Moment, wo für dich schon die Uhr läuft und wo du dann plötzlich das Geld aus eigenem Antrieb quasi verdienen musst, ne?
Da habe ich einen Mörderrespekt vor, muss ich sagen. Also jeder Selbstständige, der das so aus dem Stand macht, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gebracht. Ich habe hier drei Kinder zu versorgen auch
Das sowieso
und
dann, ne?
bin Alleinverdiener. Das ist schon, ich kann es so sagen, anders hätte ich es nicht geschafft. Das ist ja gefühlt wie so ein ganz langer Gründungszuschuss,
Ja,
so
das
könnte
wollte ich
man es jetzt
gerade ansprechen. Das
bezeichnen.
ist so das Gegenstück für die Leute, die sozusagen nicht aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen können, weil du hättest ja wahrscheinlich einen Job vermittelt bekommen, sobald du gesagt hättest, ich kündige jetzt hier, hey, liebes Arbeitsamt, ich möchte gerne den Gründungszuschuss, hätten die mir wahrscheinlich einen Job vermittelt.
Kann passieren. Aber jedenfalls kann man so sagen, ich hatte eine ganz, ganz lange Runway, um abheben zu können und um mich auch erstmal reinfühlen zu können. Und vor allem ja, und das ist auch total schön, man hat ja auch so eine Fallback-Ebene. Also wenn es nicht klappt, sie haben es immer gesagt, ich konnte mich total entstressen. Wenn es nicht klappt, ich habe ja meine Festanstellung, dann gehe ich halt wieder 100% zurück und dann sage ich so, ich will doch nicht mehr 100% Kurzarbeit machen. Also das ist ja, also man muss das wirklich sagen, ich bin da, oder jeder, der das macht, also wir sind da reich gesegnet durch das System, kann man sagen, dass sowas möglich ist. Ich persönlich finde das als Konstrukt ideal. Mir ist schon klar, dass man das nicht als neues Gründungsszenario aufziehen kann, aber wenn man sowas hat, das sind zum Gründen perfekte Bedingungen.
Ja, es ist einfach gut zu wissen, dass das auch eine Option ist. Ne? Manche Leute hören ja vielleicht super lange hier schon zu, spielen schon lange mit diesem Gedanken. Das ist ja auch okay, man sollte diesen Schritt ja auch gut planen. Also wenn man sich das in den
Auf
Kopf
jeden
setzt,
Fall.
sollte man jetzt nicht einfach sagen, okay, im nächsten Monat geht es jetzt los und dann ist gerade, also ich denke, da gibt es auch noch Unterschiede, je nachdem, wie viel Verantwortung du hast, ne? Wenn du hast 3 Kinder, da kannst du nicht einfach sagen, so, ne? So, ich kündige jetzt diese so romantische Vorstellung, tschüss, morgen bin ich weg.
Genau.
Und dann geht's in
ihr
die...
Ihr könnt mich alle mal.
Genau, ihr könnt mich alle mal. Und so, das gibt es ja in so Filmen gerne, so dieses, dass Leute dann kündigen
als,
und das so schön.
Als Single geht das vielleicht noch.
Ja, also ich meine, wenn du jetzt Student bist zum Beispiel, ne, oder so, und nebenbei Freelancer, das ist halt eine ganz andere Kiste als.
Die Fallhöhe, die variiert natürlich. Und
richtig.
Mein Spruch dazu ist immer, ich selber, ich kann 3 Monate Spaghetti mit Ketchup essen, aber meine Kinder, ich weiß nicht, ne?
Die sollen es nicht. Ey, Papa, geh wieder in die Anstellung, gefälligst.
Genau. Also das ist schon nicht so ganz ohne.
Ja.
Aber es ist eine tolle Möglichkeit und ich hatte das ja für mich immer ausgeschlossen, selbstständig zu sein. Das ist eine Sache, wo ich jetzt so richtig langsam reinwachsen konnte, ausprobieren konnte. Hält das? Geht das? Finde ich Kunden? Ganz wichtige Frage übrigens auch, kann ich meinen Stundensatz durchsetzen?
Ja.
Es gibt ja so ein tolles Tool, ich weiß nicht, ob du es kennst, auf deiner Seite, wo man
mir die Arbeit schon ab.
Es ist ja so, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe das vielleicht auch nochmal hier und da für mich individualisiert, aber das öffnet einem auch nochmal die Augen und das bewahrt einem vor Naivität, denn es ist ja gut, mit Elan und Idealismus und Freude daran zu gehen.
Absolut.
Aber am Ende des Tages muss es dich ja irgendwie ernähren.
Ja.
Und du musst das einmal hart durchrechnen und sagen, okay, also ich habe mich so auch genähert. Im Stundensatz habe ich mich nicht romantisch genähert und auch nicht durch Branchenvergleich, sondern mathematisch. Ich habe es ausgerechnet und habe gesagt, okay, wie viele Stunden kann ich eigentlich verkaufen?
Ja.
Welche Ausgaben habe ich? Mhm. Und dann stand da am Ende eine Zahl. Da habe ich erstmal geschluckt, weil ich aus dem Bauch raus ungefähr halb so hoch kalkuliert habe.
Ja.
Auch so zum Einstieg, um so ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, es nützt ja nichts. Ne? Das ist die Schwelle.
Ja.
Wenn es klappt, dann ist das ein Geschäftsmodell. Und wenn nicht, dann muss ich mir was anderes suchen.
Ja, und ich meine, das ist für dich dieser Kontrollmarker, dass du immer weißt, solange ich das die Stunde nehme und alle meine Annahmen darin, das muss natürlich auch aufgehen. Du kannst natürlich jetzt nicht sagen, easy, ich bin immer 95% meiner Zeit ausgelastet und diesen Parameter setzt du dann so. Dann bringt es ja auch
nichts. Bin ich schon, aber nicht beruflich.
Okay, das ist ein anderes Thema. Aber dann kannst du, es bringt dir natürlich nichts, wenn du den besten Stundensatz hast. Und dann, ne? Aber wenn diese Annahmen alle aufgehen und das pro Stunde hast, dann hast du auch diese Sicherheit und dieses gute Gefühl, komme über die Runden, ich verdiene meine
Rechnung. Ich bin in der Spur, ne?
Ich bin in der Spur, genau. Und ich meine, auch für die Kundenverhandlung ist ganz gut, weil du immer sagen kannst, hier, ich habe mir diesen Stundensatz nicht aus den Fingern gesogen, sondern es ist einfach kalkuliert und ich kann dir das auch aufdröseln, wenn du das gerne möchtest, obwohl ich das bei Kunden nicht machen würde, weil das finde ich ein bisschen invasiv.
Nö. Würde ich auch nicht machen. Also das ist mir auch noch nicht passiert. Das ist ja das schöne Gefühl und das ist auch nochmal so ein Ding, vielleicht wenn man mal so auf die emotionale Seite geht, also natürlich macht einem selbstständig sein irgendwie auch Angst, also mir zumindest so, weil man steht frei und man kann umkippen, man wird nicht so gut aufgehalten, aufgefangen, aber man hat halt auch Autonomie, was finde ich berauschend ist und das ist jetzt vielleicht was so speziell für Journalisten nochmal gilt, als Journalist ist man es eigentlich gewohnt, also ich mache das jetzt seit ich 16 bin, also 30 Jahre bin ich jetzt als Journalist tätig und es war immer so, dass du als Journalist eigentlich in der Redaktion, in den Verlagen immer nur Kostenfaktor bist. Klar, es gibt Wertschätzung, aber eigentlich geht das nicht noch billiger und es wird gespart und gekürzt und jetzt bin ich auf einmal in Arbeitsverhältnissen oder in einem Berufskontext, wo meine Arbeit ganz krass wertgeschätzt wird. Das ist einfach total faszinierend, das so zu erleben. Also es hat natürlich, zum einen sehe ich das eben am Geld, dass der Satz gezahlt wird, aber wird auch freudig gezahlt. Es gibt keine Debatten, es gibt keine Diskussionen. Du lieferst gute Arbeit ab, der Kunde ist glücklich, der Kunde zahlt.
Und das einer ist der besten Gefühle, wenn man seinen Preis aufruft und da einfach nicht gemeckert wird und gesagt wird, ja, das ist es uns wert, das machen wir so.
Und du wirst vielleicht weiterempfohlen und so. Also, und das ist rein vom Arbeitsgefühl, vom Arbeitslebensgefühl her, ist das so anders als vorher, wo man so wusste, in jeder Redaktion, wo ich saß, war klar, mehr werden wir ja nicht mit der Zeit. Ne? So, das geht immer eher nach unten, man muss immer noch, auch noch mehr machen und mehr Arbeiten übernehmen. Und ich kann endlich so arbeiten, wie ich das möchte. Und es ist nachgefragt. Also es ist ein geiles Gefühl.
Erzähl mir mal so ein bisschen von der Zeit, in der du das alles aufgebaut hast in der Kurzarbeit. Wie bist du da vorgegangen? Hast du die Zeit genutzt, um auch schon zu planen, sozusagen, also diese ganzen Thema Stundensatz ausrechnen? Du hast ja dann auch Kunden akquirieren müssen. Gut, du hattest dann schon ein Anliegen, aber daraus müssten ja dann auch noch mehr werden. Also ein Kunde reicht meistens nicht. Sollte man auf jeden Fall sich nicht darauf verlassen, dass man nur
ist man nicht so ganz ein Freelancer, würde ich sagen.
Gibt schwierige Aspekte dann, ne? nicht nur aus kalkulatorischer Sicht, sondern auch Scheinselbstständigkeit und so. Ja, aber erzähl mal so ein bisschen von dieser Zeit, in der du dich dann in Kurzarbeit begeben hast und das vorbereitet hast.
Also mein Glück ist ja, dass ich als Wirtschaftsjournalist schon immer viel mit Unternehmensgründern und mit doch auch eher hochrangigen Managern sprechen konnte. Mhm. Auch viel über unternehmensstrategische Themen.
Ja.
Dadurch hatte ich, glaube ich, war mir von Anfang an klar, ich muss irgendwie auch strategisch vorgehen dabei. Mhm. Wenngleich das ja erstmal ein abstrakter Begriff ist. Aber ich habe mir halt echt deutlich überlegt, natürlich zum einen, was kann ich? Also was sind meine Produkte und was ist meine Zielgruppe? Und bei den Produkten dachte ich so, weil ich noch nicht genau weiß, was wie gut ankommt, mache ich das Angebot erstmal ein bisschen größer und schaue, was verfängt. Mhm. Und dünne das nachher aus, also fokussiere mich dann auf bestimmte Themen aus Gründen der Effizienz einfach auch. Und was zu Kunden angeht, war mir klar, ich möchte hier vor allem in meinem Landkreis aktiv sein.
Ja.
So, also ich möchte vor allem erstmal regional mich hier verwurzeln, weil ich glaube, dass es hier einen guten Mittelstand gibt. Das ist aber nicht so viel gute Journalisten und PR-Leute hier gibt. Mhm. Also vorher habe ich in Hamburg gewohnt. Ich glaube, in Hamburg-St. Pauli, wo ich vorher war, da gibt es mich wie Sand am Meer. So. Und hier auf dem Land bin ich ein bisschen seltener. Mhm. Und dann dachte ich so, gut, dann bleibe ich auf dem Land. Ich mag das hier auch und mag auch die Leute und den Menschenschlag.
Ja.
Und habe dann schon gleich sogar bei meinem Firmennamen das so schon integriert. Name ist ja Wortlieferant, also WL. Und WL ist auch das Kennzeichen hier im Landkreis. Ne?
Ah.
So, also ich habe das sozusagen gleich so ein bisschen in die DNA oder in den Kern mit aufgenommen und kommuniziere das natürlich auch.
Ja.
Ja, und das waren halt so meine strategischen Gedanken zusammen mit dem Stundenlohn. Mhm. Und was die Kunden angeht, ja, da war ich jetzt erstmal, glaube ich, ziemlich offen. Also im Landkreis. Ich hatte dann ein bisschen Glück. Also Glück oder Netzwerk, man weiß ja nie so genau, was ist das jetzt. Also vielleicht war es doch eher Netzwerk, aber das Glück muss dazukommen immer auch.
Ja.
Und zwar war das Glück, dass ich ja auch noch einen alten Kollegen hatte, der sehr guten Zugang hat zu Unternehmen hier im Landkreis, weil der so eine Wirtschaftszeitung hier für den Landkreis macht. Und dann habe ich erstmal mit ihm zusammen da Podcasts auch angeboten. Also habe mich quasi bei ihm reinklinken können. Mhm. Und er hat dann mit mir zusammen das gemacht, machen wir auch immer noch. Und dadurch habe ich hier zum Beispiel schon mal die ganze lokale Wirtschaftsszene kennengelernt, was auch nicht zu meinem Nachteil war.
Nee, kann ich mir vorstellen. Ja, das unterstreicht mal wieder so gut, wie wichtig es ist, dass man auch so bestehende Kontakte dann am Anfang nutzt, ne? Dass man nicht einfach hingeht und sagt, so, ich bin jetzt selbstständig, jetzt brauche ich neue Kontakte sozusagen. Manche Leute gehen ja wirklich hin und vergessen komplett ihr Netzwerk, was sie für ihre Selbstständigkeit. Also du warst ja vielleicht, in den meisten Fällen sind die Leute schon mal 10 Jahre im Berufsleben gewesen, bevor sie sich selbstständig machen. Das hast du ja vielleicht den einen oder anderen kennengelernt, den du jetzt auch nochmal aktivieren kannst.
Total. Das sind auch Kontakte, also jetzt die beiden, die ich gerade erwähnt habe, die ehemaligen Kollegen, das ist auch schon 20 Jahre her sogar.
Ja.
Und ich habe schon so immer versucht, Kontakt auch zu halten, weil ich halt sowieso nur Kontakt zu Leuten, die ich mag, dann interessieren die mich auch zwangsläufig.
Ja.
Und das hat jetzt auf verschiedenste Weisen geklappt, auch noch in ganz anderen Bereichen, dass ich auf alte Kontakte setzen kann. Und das macht riesig Spaß, weil es sind alte Wegbegleiter, man kann wieder zusammenarbeiten. Also das ist, es könnte besser nicht sein.
Sehr gut. Und die Kundengewinnung lief dann für dich so ein bisschen, ich will nicht auf Autopilot sagen, aber so dass es halt, Netzwerk fühlt sich ja manchmal an wie Autopilot, weil die Leute dann plötzlich alle kommen. Meistens verabreden sie sich dann auch alle auf den gleichen Monat und dann die nächsten drei Monate dann wieder gar nicht.
Ja, so, ne? Die kennen sich anscheinend alle untereinander,
genau, die sprechen sich ab. Und wir wollen alle gerne den Januar jetzt nicht buchen.
Genau.
Und im Februar, März, April, da melden wir uns dann erstmal nicht mehr.
Da sind die alle gemeinsam auf Malle wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Also man weiß es nicht, aber das war dann schon so, also subtile Akquise, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe das schon kundgetan, dass ich jetzt selbstständig bin, also zum Beispiel über LinkedIn und Co. Mhm. Und habe auch, glaube ich, gezeigt, also habe auch versucht, Showcases zu zeigen, also mal Podcast-Episoden, die ich gemacht habe, hochzuladen. Ja. Ich habe vielleicht auch das noch ein wichtiger Grundpfeiler. Mir war auch klar, dass ich Fokus, das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber Fokus auf Qualität setzen möchte. Mhm. Im Sinne von, wenn ich einen guten Stundensatz aufrufen will, muss das auch hochprofessionell sein.
Ja.
Und auch das grenzt die Zielgruppe ja ein. Und da dachte ich dann irgendwie so, oder anders, diese Leute, also irgendwie würde ich so vom Gefühl her sagen, die kamen dann eher zu mir als ich zu denen, ja, verrückt.
Ja, es ist so dieser Effekt, der dann irgendwann eintritt einfach, ne? Wenn die Qualität spricht sich ja auch rum und die Leute empfehlen gerne, also in die Situation, dass man gefragt wird, hey, kannst du mal jemanden, das
Genau.
auch Hörer sprechen mich teilweise an und sagen, hey, oder schreiben mir bei Instagram, hey, kannst, weil du ja mit so vielen Freelancern sprichst, kannst du mir jemanden in den um den Bereich empfehlen? Und das mache ich immer gerne, wenn ich jemanden weiß. Und ich glaube, jeder hilft anderen Leuten gerne und empfiehlt Leute weiter. Deswegen ist
Auf
das auch
jeden
einfach
Fall, ja.
so ein unterschätzter Aspekt. Ich will jetzt nicht falsch zitieren aus dem Freelancer-Kompass, aber ich glaube, das ist die zweite oder erste häufige Kunden-Akquise-Methode bei Freelancern, wo die Aufträge herkommen.
Ja, kann ich total
Weiterempfehlung,
verstehen.
ja, also auf jeden Fall sehr weit oben. Insofern nicht zu unterschätzen, denn man konzentriert sich vielleicht in seiner Kundenakquise immer so auf neue Lead-Generierung. Dabei könnte man sich easy mit den Bestandskunden schon das Leben viel einfacher machen.
Genau. Also, und was ich sagen muss, ist, ich habe, also dieser ganze Weg, also jetzt auch nochmal speziell auf den Fokus Kundenakquise, aber auch so, ich fühle mich wirklich vom Glück geküsst. Also, ich
Das
habe
ist
wirklich
sehr schön.
ganz tolle, ne, ich habe auch ganz tolle Partner irgendwie
Ja.
so, also die mich auch super einbinden, die mit mir weiter planen wollen, die coole Ideen haben, wie man vielleicht nochmal neue Sachen auftun kann, die mich aber eben auch weiterempfehlen. Und
Ja.
ich erlebe das als wirklich sehr konstruktiv. Sehr schönes Arbeitsumfeld. Und natürlich ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, also ich würde sagen, Akquise ist ein Thema, das irgendwie auch niemals endet. So,
Ja.
weil man hat ja irgendwie so einen Churn oder so, ne? Es wird dann irgendwann mal weniger
Ja.
oder Leute machen da auch nichts mehr. Aber ich hätte es mir schwerer vorgestellt und ich glaube, Akquise ist auch eine Sache, die mir noch fast am schwersten fällt in so einem ganzen Ding.
So geht es aber vielen. Also das ist halt einfach was, du bist ja Journalist, du bist ja kein Sales-Mensch oder
Naja,
sowas.
genau.
Und
Selbstvermarktung, ne? Ja.
richtig. Und da, das muss man erstmal lernen, dieses ganze Thema sich selber zu präsentieren. Und gerade wenn man jetzt von der Persönlichkeit her nicht so der Typ ist, der sich in Räumen erst auf den Podest stellt und sagt, hey Leute, hier bin ich und so, ist das, glaube ich, auch nochmal eine Ecke schwieriger. Deswegen, da muss man auch erst reinwachsen
Ja.
oder so ein bisschen seine Methode finden. Ich finde, Kundenakquise ist
So
was
ist
sehr
es.
Persönlichkeitsabhängiges.
Ja. Und ich bin da eher introvertiert auch oft in manchen
Ja.
Sachen. Was ich aber gemerkt habe, und das ist für mich, manchmal braucht man ja so innere Leitsätze, an denen man sich so ein bisschen festhalten
Ja.
kann oder ausrichten kann. Und ein so ein Satz, den ich jetzt in dieser Zeit gemerkt habe, ist total abgefahren. Dinge, die mir ganz leicht fallen und die ich aus dem Ärmel schüttel, sind für andere total krass. So, also das ist ja das Beste, was einem passieren kann. Dann ist man wahrscheinlich auch mitten in seiner Berufung, wenn man
Ja.
Sachen macht, die einem leicht fallen,
Ja.
die andere aber irgendwie auf eine Weise, also magisch ist vielleicht übertrieben, aber schon irgendwie monetarisierbar empfinden. Und das ist irgendwie das Krasse, so das merke ich gerade bei der PR-Beratung, die ich auch mache,
Ja.
dass manche Leute, oder ich rede oft mit, das sind wirklich gestandene Unternehmer, mit denen ich rede. Die haben wahnsinnig große Firmen aufgebaut und dann komme ich dahin und sage irgendwie was in meinen Augen total logisch ist. Und
Ja.
für die ist das irgendwie was Besonderes, was sie vielleicht auch
Ja.
noch so noch nie gehört haben. Und das zeigt dann irgendwie auch, dass man, glaube ich, auf dem richtigen Weg ist, was man auch kann und womit man sich dann letztendlich auch, in Anführungszeichen, vermarkten kann. Also was man auch so in ein Schaufenster stellen kann. Weil ich glaube, vielen fehlt es auch so ein bisschen an dem Selbstbewusstsein, dass man sagt, ich kann ja nichts Besonderes, denn das, was man kann, empfindet man natürlich nicht als besonders, weil es einem eben leicht fällt. Und der Satz ist, das, was dir leicht fällt, ist vielleicht gerade das, was du besonders gut kannst.
Das Imposter-Syndrom, ne? Dass man sich
Ja.
immer als, ja, wie heißt es, Scharlatan fühlt, weil man jetzt vielleicht, oder oft so fühlt, weil man sich denkt,
Genau,
okay, wieso,
ist doch
das ist doch
ganz
total
leicht.
einfach. Ich habe da jetzt 5 Minuten für gebraucht. Aber
Genau.
was, ich habe es jetzt auch gerade mit meinem letzten Gast mit Monika besprochen, die macht sogar was Ähnliches wie du, die ist auch so im Podcast-Service unterwegs. Und die hatte mir, wir haben uns halt darüber unterhalten, dass ja, der Kunde fragt dich vielleicht so, okay, du hast jetzt 5 Minuten dafür gebraucht. Oder man selber fragt sich, ich habe jetzt fünf
Ja.
Minuten dafür gebraucht, aber es hat dich ja eben Jahre gekostet, dass du dafür nur 5 Minuten brauchst, weißt du, für diese Leistung.
Genau,
Und man
genau.
selber nimmt seine Leistung natürlich vielleicht anders wahr als ein Außenstehender und man unterschätzt oder überschätzt vielleicht auch die ganze Sache. will mal ein Beispiel nennen, jetzt der ganze Podcast-Markt. Ne? Für mich, als ich 2016 mit dem Freelancer-Podcast gestartet bin, ich habe gedacht, das Medium ist schon so übersättigt, also dass es schon alles gibt.
Ja, ja.
Naja, dem muss ich es nicht sagen, die guten Jahre kamen ja dann erst.
Verdreifacht noch. Oder vervierfacht
seitdem. Ja, ja, es ist unfassbar. Und ich glaube, so geht es dann einem auch so manchmal mit Sachen. Aber wieso, das ist doch Wissen, das ist doch allgemein, das ist doch Common Knowledge und so.
Kann doch jeder. Nee,
das ist nur deine Bubble, in der das Common Knowledge ist. Und die Leute, für die du da Mehrwert bieten willst, die wissen das alle gar nicht.
Genau. Ja. Total abgefahren. Aber auch ein schönes Gefühl, weil das ist, kommt vielleicht doch über Zeit. Also ich bin jetzt auch schon mit 46 Jahren ein bisschen älter. Dann hat man irgendwann auch so ein Standing, dann hat man auch schon ein bisschen was erlebt. Und dann kann man sich das auch ein bisschen besser rationalisieren, dass man, das ist ja auch logisch. Ich meine, ein bisschen was werde ich ja auch gelernt haben müssen in den Berufsjahren, die ich jetzt auf dem Google habe.
Klar, du hast eine ganz andere Berufserfahrung natürlich als jemand, der jetzt mit Anfang, Mitte 20 in die Selbstständigkeit geht und kannst dann natürlich schon viele Situationen ganz anders meistern, weil du das einfach in irgendeiner Form auch schon im Angestelltenverhältnis durch hast.
Ne? Genau, genau. Und es ist einfach auch Erfahrung, genau. Man hat schon ein bisschen was gesehen und ich kann das, also generell, ich habe mich schon auch gefragt, ob ich zu alt bin zum Gründen auf eine Weise.
Ich glaube, dafür ist man fast
dann, und dann dachte ich so, naja, das, was mir vielleicht in einigen Bereichen fehlt, habe ich in anderen auf jeden Fall an Erfahrung und das passt dann.
Ich glaube, der einzige Aspekt, der halt mit dem Alter sozusagen schwieriger wird, ist halt, dass du mehr tendenziell mehr Verantwortung halt hast und die Fallhöhe, wie du sagtest am Anfang, ist halt höher. Aber wenn du das, wie du das ja auch gemacht hast, entsprechend klein halten kannst, dieses Risiko, dann spricht, finde ich, nichts dagegen. Und im Zweifel ist es sogar eher besser, dass du dich jetzt erst selbstständig machst, weil du halt schon eine ganz andere Expertise mitbringst. Und bei Freelancern natürlich tendenziell seniorigere Karrierelevel gesucht werden. Also wenn ich mir einen Freelancer buche, will ich eigentlich eine Expertin oder einen Experten haben und jetzt nicht Junior-Level, so in der Regel zumindest.
Genau, und auch dann kann man natürlich erst vernünftige Stundensätze aufrufen, wenn man so ein bisschen was kann, was selten ist. Ne?
Genau.
Und das ist so ein bisschen auch mein Gedanke gewesen, dass ich sage, ich habe jetzt mittlerweile ein tiefes redaktionelles Wissen. Und wenn ich das verbinde mit den Bereichen PR und Podcast-Produktion, dann ist das auch auf eine Weise vielleicht, also unique im Sinne von nicht so ganz häufig. Ne? Also ich mache halt nicht nur, ich bin nicht nur der Produzent von Podcasts und ich bin nicht nur der Content-Ersteller, sondern ich kann diese Sachen eben auch miteinander verbinden und in Personalunion anbieten. Und dann ist das halt eine Sache, die, also diese ganze Podcast-Schiene kommt bei mir deswegen, weil ich früher auch schon Radio gemacht habe und so. Und dann kann ich das halt verbinden und vielleicht zu einem neuen Produkt verpacken.
Ja.
Und die Nachfrage ist da. Und ausprobieren konnte ich es halt in der Kurzarbeit, ne? Ob diese bekloppte Idee denn auch funktioniert.
Wo glaubst du, geht's für dich in den nächsten Jahren hin? Hast du schon einen klaren Plan für dich gemacht, wie du deine Selbstständigkeit ausrichten möchtest, was du vielleicht nicht mehr machen möchtest, manchmal fällt einem ja auch schon direkt am Anfang auf.
Ich habe schon was gestrichen. Also ich habe schon Dinge gestrichen, zum Beispiel am Anfang, da steht zwar jetzt auch auf meiner Seite drauf, aber das werde ich jetzt mal darunter fischen, Homepage-Erstellung.
Ja.
Zum Beispiel, habe ich zwar auch gemacht und so,
okay,
aber das können andere besser und schneller und da sollte ich, also da ist, das mache ich so selten, da ist für mich der Aufwand, da immer wieder ranzugehen, viel zu hoch. Das mache ich nicht effizient. Wo es hingehen soll generell, ich habe so ein paar Gedanken dazu im Kopf. Das eine ist, glaube ich, dass man schon auch flexibel bleiben muss, denn Podcast könnte ein Trendthema sein. Und wenn das ausläuft, brauche ich irgendwie was, was mich weiter trägt. Also nicht zu sehr auf einen Bereich auch setzen. Auch die Bereiche Content und PR-Beratung weiter aufrechthalten.
Ja.
Und wo es sonst hingeht. Ich glaube, generell ist das schon gut, so wie ich das gemacht habe, oder auf jeden Fall ging es nicht anders, das bereits erwähnte Netz weit auszuwerfen, sowohl viele Dienstleistungen anzubieten, als auch viele Kunden anzuziehen. Und ich glaube, es ist ganz normal im nächsten Schritt, wie gesagt, nicht nur thematisch auszudünnen, sondern auch bei den Kunden, na, ausdünnen klingt so gemein, aber irgendwie sich auf jeden Fall auch zu fokussieren.
Ja.
Und zu sagen, ich habe jetzt meinetwegen so ein Set von 5, 6, 7 Kunden, die wirklich regelmäßig aktiv sind und alles andere.
Ja.
Naja, das kommt über Erfahrung einfach. Ne? Irgendwann weißt du, trägt es oder trägt es nicht.
Ja.
Und am Anfang machst du halt alles und irgendwann merkst du so, nee, jetzt steuere ich aufs Richtung Effizienz.
Ja, Klar, man vernimmst du jeden Kunden an und sagst dir, Hauptsache erstmal was zu tun. Ich freue mich ja über Anfragen.
Ist auch spannend, ne? Klar, also ganz aufregend.
Du lernst dann halt einfach, deswegen frag dich gerade, was du nicht mehr möchtest, weil du lernst dann eben, was du nicht mehr möchtest. Ne? Du magst, ja. du filterst dann ganz schnell, was so Aspekte sind, die du in der Selbstständigkeit einfach verzichten kannst. Und ich glaube, das kann man im Podcast nicht transportieren, weil da ist ja auch jeder individuell.
Nein, wir alle kennen aber zum Beispiel auch Kunden, mit denen das Arbeiten schwieriger ist und welche, mit denen es mehr Spaß macht. Und das Spannende ist ja, es geht nicht um die Zahl. Also ich habe Kunden, mit denen macht das Arbeiten sehr viel Spaß. Und da lüge ich mir beim Stundensatz vielleicht auch manchmal so ein ganz klein bisschen in die Tasche, aber es macht halt Laune.
Ja.
Und es gibt Sachen, die sind halt zäh und da denkt man so gut kannst du mich hier gar nicht bezahlen, dass ich das weitermache. Ne? Also auch das lernt man irgendwann, auch das ist Selbstbewusstsein und immer wieder das, immer wieder fallen auch so richtige Perlen runter. Zum Beispiel habe ich über zwei Ecken zwar den Auftrag bekommen, einen Filmtitel mir auszudenken für eine deutsche Beziehungskomödie.
Okay.
Wie abgefahren ist das denn? Ne? Ich bin früher immer gerne ins Kino gegangen und dann hast du auch mal den Auftrag, kriegst das Drehbuch und sollst dann dir irgendwie einen Filmtitel überlegen. Total stark, ne? Also immer wieder kommen auch solche Sachen rum, da ist der Preis dann vielleicht nicht so, nicht so ganz toll.
Prestigeprojekt, ne?
Genau, Prestigeprojekt macht tierisch Spaß, ne? Ja. Ich habe mir eine Flasche Wein gekauft, mich mit meiner Frau hingesetzt, die da total kreativ ist. Und dann haben wir uns da irgendwie den ganzen Abend lang, nachdem wir dieses Drehbuch gelesen haben, zu diesem Film, den wir uns privat wahrscheinlich niemals angucken würden. und da haben wir uns einen Filmtitel ausgedacht. Also auch sowas ist dabei und auch das macht es dann am Ende natürlich toll. Und sowas würde ich zum Beispiel gerne mehr machen. Aber das Leben ist ja leider auch nicht nur ein Wunschkonzert.
Nee, aber du kannst natürlich durch deine Positionierung, deswegen frag dich, was du nicht mehr oder was du mehr machen willst. Das ist ja sowas, was man zum Jahresende sehr gut machen kann, nochmal zu reflektieren, was hat in diesem Jahr mir besonders Spaß gemacht. Da könntest du zum Beispiel vielleicht diesen ich weiß nicht, ob das guter dieses Gedanke, Jahr war, ne? Oder diesen Filmtitel schreiben. Oder was hat nicht so Spaß gemacht? Und dann kannst du ja gucken, wie kann ich nächstes Jahr mehr von Kunden, von diesen Kunden, Wunschkunden anlocken und das dann immer mehr filtern, bis du irgendwann in einem Punkt bist, wo du halt nur noch mit solchen Leuten zusammenarbeitest oder Kundenaufträgen und so. Das muss man ja auch so ein bisschen schleifen alles.
Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch wirklich dieses, und da bin ich noch nicht, und du wirst das kennen und du bist ja nämlich schon länger, nehme ich an, dieses Austarieren und dieses Wissen, das reicht jetzt an Nachfrage, ne? Dass man irgendwie, also das ist ja an sich auch wieder das Thema Akquise, dass man sagt so, im Moment muss ich gar nicht so viel Akquise machen oder ich muss vielleicht auch mal wirklich ablehnen. So, das habe ich zwar auch schon gemacht, dass ich Aufträge abgelehnt habe, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit, wird auch noch eher mehr und dafür wird man, nehme ich mal an, ein Gespür entwickeln im Laufe der Zeit. Das habe ich jetzt noch nicht.
Ja, also ich würde mal, ich kann ja natürlich nicht für alle sprechen, vielleicht gibt es Leute da draußen, die das so im Griff haben. Ich kann für mich sprechen, dieses, dass du Buchungen, dass du da so ein perfektes Gefühl für hast, dass du weißt, diese Buchung kann ich jetzt da noch rein quetschen, so bin ich, hier bin ich voll, jetzt muss ich erstmal wieder einen Stopp machen. Für mich hat sich natürlich ein gewisses Gefühl eingestellt, so und so viel Buchung brauchst du, so und so viel Anfragen und das ist eine gute, also ich würde sagen eher, dass man besser filtern kann, was gute Kunden sind, mit denen man arbeiten kann und welche nicht. Das hat sich gebildet. Was ich nie richtig geschafft habe, ist, dass man wirklich komplett, und ich glaube, das ist auch unrealistisch, dass man komplett perfekt einen Kalender durchgebucht hat mit Auslastung, weil dann springt dir eine Buchung ab, du kannst das ja gar nicht verhindern. Ja. Dann erfahrungsgemäß, der Kunde fragt an, ja, wir haben jetzt hier in den nächsten 2 Wochen mal, kommt mal was, da brauchen wir dich. Können wir dich dafür 3 Wochen einplanen, auf das Projekt onboarden? So sag ich so, ja klar, hier ist noch frei und so weiter. Kriegen wir hin. Und dann kommt das erst nach 6 Wochen, weil also die Kunden sind leider diesbezüglich, es ist halt einfach der Sache geschuldet, dass so Sachen sich einfach nicht planen lassen auf deren Seite. Dann deren Kunde hat dann auch wieder, das sind Agenturkunden.
Genau.
Ne? Und so am Ende des Tages, ich glaube, da muss man weg von dem Gedanken, dass man das perfekt hinbekommt. Wenn es eine Methode gibt, ey, meldet euch gerne bei mir und erzählt sie im Podcast. Ich lerne sehr gerne dazu. Ich habe sie noch nicht gefunden.
Das müssen Scharlatane sein, wenn die das behaupten, dass sie das können. Aber es ist ja so, zum Beispiel, wir haben es beide erlebt, wir waren ja auch krank jetzt in jüngerer Zeit, ne? Dann zerschießt ihr das mal alles.
Ja.
Und was ich aber auch erlebt habe, so wie du es eben geschrieben hast, wie soll man das nennen, der Funnel oder so, der ist teilweise so lang. Ne? Du redest mit jemandem so und dann kommt der dann irgendwie ein Jahr später mit dem Thema dann doch nochmal ums Eck, wo man dachte, nee, das ist schon nichts mehr. Ne? Und andererseits gibt es, glaube ich, auch Leute, die kommen irgendwie periodisch vorbei und loten immer die Zusammenarbeit aus, aber am Ende kommt nichts mehr rum. Ne? Ja. Auch das ist, glaube ich, ein Learning, irgendwann zu sagen, du, ich schreibe dir jetzt mal eine Rechnung, ne?
Muss man auch identifizieren, genau. Es gibt wirklich Leute, die einem einmal im Monat gefühlt einen Auftrag pitchen und sagen, hier, da kommt was und so. Und du setzt dich mit denen immer in so einem kurzen Slack-Call zusammen und am Ende kommt nie was bei rum. Und da muss man sich dann auch fragen, so, hey, mach doch erstmal, klär doch erstmal alle Rahmenbedingungen. Und wenn du wirklich sicher weißt, dass da so eine Buchung kommt, dann können wir ja nochmal sprechen.
Genau. Auch das, ne? Auch so eine gesunde Härte, ne? Also auch das muss man entwickeln, aber das kann man, glaube ich, erst, wenn man das Gefühl hat, auf einem guten Fundament zu stehen. Und dieses Fundament zu entwickeln, in meinen Augen muss das zwangsläufig dauern. Das kann man nicht einschalten mit Knopfdruck.
Ich versuche bei meinen Kunden immer bestimmt, aber freundlich und fair zu sein. Also, dass ich schon... Das, wir haben uns mal auf was geeinigt, das sollte so eingehalten werden, aber ich sehe dann auch einen Punkt, wenn mir ein Kunde sagt, okay, aber so und so kann ich jetzt nichts damit machen, kannst du das nicht, also dieses, das meine ich mit diesem Fair-Aspekt, ich werde jetzt nicht in unseren Vertrag 100% und nichts darüber hinaus, so, wenn ich den Punkt sehe und es dafür auch eine angemessene, dass man sich gegenseitig entgegenkommt. Also ich merke zum Beispiel, dass mir entgegengekommen wird, was die Stunden angeht, dass da jetzt nicht immer mit dem Zeigefinger drauf gedingst hat und gesagt, kannst du mir das nochmal erklären und so, dann ist das, glaube ich, kann man da ganz gut was finden. Muss immer so auf Gegenseitigkeit beruhen, würde ich sagen, nur bei den Kunden.
Auf jeden Fall. Und ich schätze ja auch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, die ich schon so oft jetzt erlebt habe.
Ja.
Finde ich ganz stark, weil das ist was man als Angestellter gar nicht so kennt, ne? Man ist dann ja oft so weisungsgebunden und soll Sachen so machen, wie sie halt gewünscht sind, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn du selber dein Ding vertrittst und dein Ding argumentierst und mit dem Kunden irgendwie dich austauscht, dann kommen da oft ganz tolle Lösungen raus. Und da gehört bestimmt auch mal zu, dass man ehrlich sagt, du, man kann das so machen, das ist aber Mist. Und manchmal berät man nach unten, stundenmäßig, manchmal berät man noch nach oben und sagt, das musst du ein bisschen größer machen. Aber man ist da selbst verantwortlich, man kann mit dem Kunden ehrlich und offen reden.
Ja.
Schätze ich auch total. Und manchmal ist es dann halt aber auch, wenn das ein Kunde ist, der letztendlich auch kein Kunde wird, sondern der einen eher so zeitlich nur bindet, dann gehört auch mal dazu zu sagen, du, auf dieser Weise irgendwie, ich habe das Gefühl, das kommt nicht in Schwung.
Ja.
Und dann kann man sich auch mal verabschieden. Auch das ist ja eine Freiheit, die man hat. Das kann man als Angestellter nicht unbedingt, wenn dann da was auf den Bauch gebunden wird, wo man sich kümmern soll. Und ich hatte so Themen, die ich standardmäßig beackern musste, ob ich wollte oder nicht. So, da gibt es halt kein Entkommen. Ne?
Ja. Ja, das ist der große Punkt, ne? Dass man sich auch klar macht, was sind die Aspekte, die mich in die Selbstständigkeit getrieben haben und finde ich die vor. Ne? Wenn mich Kunden die ganze Zeit von einem Thema aufs andere schicken und ich da gar keine richtige Entscheidungsgewalt mehr habe, dann ist das vielleicht plötzlich nicht mehr dem Motiv entsprechend, mit dem ich mal angetreten bin für die Selbstständigkeit. Dann muss ich überlegen, was ich anders machen kann im nächsten Jahr. Und du kannst dich in der Selbstständigkeit schon auch, dieses Selbst- und Ständig-Klischee kannst du schon auch erfüllen, wenn du entsprechend dahin arbeitest.
Du musst es nur wollen.
Ja. Tobias, ich habe zum Ende einer jeden Folge eine Frage, die ich jedem Gast stelle und so auch dir jetzt. Und zwar möchte ich von dir wissen, was dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer ist, wenn du dein bisher gesammeltes Wissen über das Freelancing auf einen Tipp beschränken müsstest.
Mist, ich habe zwei.
Ups.
Also ich würde mal sagen, dann sage ich mal das, was ich habe es eben auch schon gesagt, mein Tipp ist, Netzwerk ist alles.
Ja. Kann ich so 100%ig unterschreiben, bist du in sehr guter und großer Gesellschaft, weil das haben auch schon sehr viele
Gäste. Ja, es ist so platt, ne? Ich weiß, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der das sagt, aber es ist halt, es ist das, was mich trägt, es hat Netzwerk der viele Dimensionen, das können Aufträge sein, das kann auch nochmal Austausch sein mit anderen Leuten, mit anderen Freelancern, das kann irgendwie Freundschaft sein, natürlich auch, Netzwerk mit den richtigen Leuten macht Spaß.
Ja. Der Podcast ist für mich Teil meines meiner netzwerkbildenden Maßnahme sozusagen. Das ist für mich einfach auch so ein Aspekt, wo ich sage, dass ohne das wäre die Selbstständigkeit, ich glaube, dann wäre das einfach sehr zäh vieles, weil die Phasen, in denen einfach Sachen
wohl wahr,
anstrengend sind und die kommen ja immer, die werden dann so ein bisschen trocken, weil man sich nicht austauschen kann und
Ja, und Netzwerk heißt ja auch ganz viel geben und nehmen, ne?
Ja.
Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe schon stark profitiert auch von anderen, die ihr Wissen mit mir geteilt haben.
Ja.
Aber genauso sehr teile ich auch gern mein Wissen. Und es macht mir auch Spaß, weil dadurch Verbindungen entstehen und Verbindungen, ich meine, es ist wie so ein Gehirn, diese ganzen, wie heißen die, neuralen oder neuronalen Vernetzungen,
ja.
Das ist schon immer gut, wenn die Zellen eher gut als schlecht vernetzt sind. Von Nachteil ist das nicht.
Das stimmt. Also so dieses, wenn man jetzt so selbstständig ist und sich dann so zur Insel entwickeln möchte und hier sagen würde, ich will auch keine angestellten Kollegen, ich will keine Kollegen mehr, ich will meine Ruhe, Homeoffice und so. Ja, also gebe ich dem Ganzen 1-2 Jahre und dann hast du die Schnauze voll davon spätestens.
Ja.
Es ist schon dann ein bisschen anstrengend. Aber das ist ein schönes Schlussfazit, würde ich sagen. Tobias, ich bedanke mich bei dir, dass du dein Wissen und deine Story hier geteilt hast im Podcast.
Ja, sehr gerne. Ich kann da echt nur Mut zu machen, ne? Also Leute,
ja.
Wer in Kurzarbeit ist, das ist erstmal ein richtiger Downer. So, es geht einem echt schlecht, wenn man das hört. Man hat keinen Bock, man ist weiter verzweifelt, man fragt sich, wie soll das klappen? Das ist auch nicht bekloppt, so zu denken. Aber man kann, es ist gleichzeitig auch eine Möglichkeit, was Neues zu beginnen und was auszuprobieren, was man vielleicht schon immer machen wollte. Ich wollte immer Podcast machen, ich hatte nie Zeit dafür und da war die Lücke genial.
Du hast halt das Beste aus der Situation gemacht und die wichtigste, für mich wichtigste Freelancer-Eigenschaft bewiesen, Flexibilität.
Genau. Flexibel wie ein Wiesel, sagte schon der Stromberg, ja.
Ja, genau. Manchmal muss man als Freelancer ein Wiesel sein, so. Sonst bist du, weißt du, entweder flexibel oder vom Freelancer zum Faulenzer, so mein Credo. Genau.
Ziemlich altes Wiesel, das ich bin, aber ja, gerne.
Wo findet man dich denn, wenn man mit dir arbeiten möchte?
Ja, ich würde sagen, am besten erstmal im Web gucken unter wortlieferant.de. Oder auf LinkedIn, da gibt es mich sowohl als Tobias Pusch, aber auch mit einer Unternehmensseite Wortlieferant. Das sollte doch einigermaßen eindeutig sein.
Das findet man. Und wenn man das überhaupt nicht findet, kann man auch immer noch in die Shownotes gehen. Und da sind
ja
dann die auch Links direkt, also der Service, wir sind hier serviceorientiert im Freelancer-Podcast.
Alles stimmt, da. Ich habe die Links dir ja schon mitgeteilt.
Hast du mir
zu
schon
meinen
geschickt?
Profilen.
Ja.
Man kann mir auch eine E-Mail schreiben an hallo@wortlieferant.de.
Ja.
Also auch da gilt natürlich, ich freue mich über jegliche Art der Vernetzung. Und ja, packen wir es an, ne?
Die E-Mail müsst ihr vielleicht
auch jetzt
tippen, weil die schreibe ich lieber nicht in die Shownotes, dann hast du da ganz viele Spam-Crawler.
Vielleicht, ja, das ist ein guter Gedanke, ja. Also ich glaube aber jedenfalls, dass wir jetzt ja möglicherweise vor einem schwierigen Jahr stehen, das behaupten alle, ich selber spüre es noch nicht. Und auch da ist wahrscheinlich Vernetzung nicht das, also ein bisschen Zusammenrücken nicht das Verkehrteste.
Nee, ich habe ja ein paar Krisenthemenfolgen jetzt schon im Podcast gemacht, werden bestimmt auch noch die eine oder andere kommen. Am Ende des Tages, vielleicht ist es am Ende nicht so schlimm, wie wir jetzt alle sagen. Es ist ja meistens so. Bei der Corona-Krise wurde auch viel prognostiziert. Da wurde sehr viel düsterere Bilder gemalt, was da jetzt auf viele zukommt. Ist auch bei einigen düster gekommen, aber eben, würde ich sagen, nicht so, wie es prognostiziert wurde. Und vielleicht, dann ist es eine gute Vorbereitung, weil die Maßnahmen, die da genannt werden und die Tipps von den Expertinnen und Experten zum Thema, die sind ja trotzdem gut.
Also die sind ja nie verkehrt in der Regel.
Also damit befassen, so ist es. Ist es dann, wie war es, besser Vorsorge als Nachsorge oder so, ne?
Ja, und vor allem immer auch so ein bisschen orientiert sein über das, also über das Nachdenken, was man tut, wie man tut, warum man das tut, immer mal wieder auch ausmisten. Ich meine, ich bin jetzt erst so kurz dabei und auch ich habe ja schon Sachen zu den Akten gelegt und weiß nicht, also so ein bisschen aufräumen müssen immer mal wieder und sortieren müssen. Auch das ist ja immer wieder gut. Und sei es nur, dass man sich mal guckt, was man für Abos und Mitgliedschaften hat.
Ich habe gerade ordentlich wieder gekündigt.
Ne? Es läppert sich. Man denkt immer, man hat es im Griff und dann guckt man rauf und denkt so, ach ja, stimmt, das ist ja auch noch.
Ja. wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, wir haben ja jetzt viel über das Netzwerk gesprochen, wäre da zum Beispiel ein Angebot von mir, das unsere Facebook-Community zu nutzen. Die heißt Freelancer-Kooperation und Austausch und da könnt ihr sehr gerne einfach beitreten, euch vorstellen, interagieren, Fragen stellen. Ist ein ganz guter Start, wenn man jetzt einfach noch gar keine anderen Selbstständigen kennt und sagt, ich möchte mich einfach mal grundsätzlich vernetzen und von da aus kann man dann ja immer weiter ausbauen.
Man darf sein Portfolio posten, oder? Regelmäßig?
Genau, ich habe so einen Sammelbeitrag, den ich poste, weil wenn jeder sein Portfolio reinpackt, dann sind ja so viele Links und das ist dann, wenn man immer seine Kapazitäten da postet. Aber es gibt so ein, du kannst dich einmal vorstellen, da kannst du gerne mal sagen, was du machst und dann, manche posten das leider, oder versuchen das jeden Monat zu posten, da muss ich dann sagen, sorry, der Beitrag wird leider nicht freigegeben, weil irgendwann ist dann auch mal, kenn dich dann auch mal. Und für die wiederkehrenden Sachen, also dass man sagen kann, hey, ich habe Kapazitäten, ich kann, bin frei für Arbeit, gibt es so einen Sammelbeitrag, den ich aktuell nicht einmal im Monat, aber so alle paar Monate mal poste, wo man dann seine Kapazitäten posten kann, wenn man das möchte.
Fällt mir immer wieder auf und ich muss auch sagen, dass deine Angebote, also die Gruppe, aber auch zum Beispiel das Tool, was ja auch in einer kostenfreien Variante verfügbar ist, dass das schon auch was ist, was die Schwelle senkt und was einem hilft. Und eben auch der Rechner und so, das sind schon echt Top-Angebote und man sollte, ich glaube, gerade wenn man am Anfang steht, sollte man sich nicht zu schade sein, es auch zu benutzen.
Das Tobias, ist wirklich, du bist heute mein Co-Moderator, du gibst mir schon eine
perfekte Überleitung. Nein, es ist ja so, also das ist wirklich, nein, ich glaube, es ist wirklich so, dass manche Leute denken, ja, so schwer ist das schon nicht.
Ja.
Kann ja sein, dass man ein Überflieger ist, kann aber auch sein, dass es schlau ist, sich da wirklich nochmal gut reinzulesen und auf diese Weise ist auch eine Form der Beratung, die man da erfährt.
Ja.
Und weil man sollte schon auch nicht naiv da reinstolpern, sondern schon auch so ein bisschen orientiert sein.
Nutzt die Angebote, ne? Also es gibt hier über 150 Podcast-Folgen, alle Stories.
Ja.
Es gibt auch super viele andere Podcasts zu diesem Thema oder auch Blogs und so weiter. Nutzt das alles, nutzt alles, was da ist. Es ist in der überwiegenden Mehrheit kostenlos. Ihr müsst für nichts bezahlen, das sage ich als jemand, der auch mal einen Kurs kostenpflichtig veröffentlicht hat, aber ich bin trotzdem so ehrlich und sage, es gibt alles Wissen, zumindest um sich selbstständig zu machen und da erstmal grundsätzlich zu starten, gibt es auch for free. Und da gibt es super viele Leute, die da ihr Wissen teilen. Genau.
Zum Reinwachsen so ein bisschen. Und dann kostet es vielleicht irgendwann auch, aber dann kostet halt auch erst, wenn man
dann weiß, könnt ihr es auch leisten,
läuft.
Wenn es dann
ja, genau. Ist halt so. Und dann braucht man das auch. Dann ist es einfach ein Tool, was nötig ist.
Genau. Da hast du mir jetzt auch die perfekte Überleitung gegeben. Sind wir am Jahresende. Da gibt es dann den einen oder anderen Gutscheincode auch für Goodlands.
Ah, gleich mitschreiben. Moment.
Genau, also wenn ihr Tobias Glauben schenkt, ne, der hat das ja, du hast es schon mal ausprobiert, ne? Du kennst das?
Ja.
Ach, guck
mal. Ja, auf jeden Fall. Und ich bekenne auch ehrlich, also ich bin dann einmal kurz weggewechselt, weil es so ein Ding gab, wo das im Verbund mit dem Konto gab, so Buchhaltungssoftware, bla bla bla. Und das war auch schön und gut. Jetzt wurden dann aber die Preise so schweinemäßig angezogen, dass ich denke, dass ich wieder back to the roots hier mache. Ne?
Komm zurück nach Hause, Tobias. Genau.
Der reuige Sohn, der verlorene Sohn. Das hat ja schon in der Bibel funktioniert.
Genau. Wenn ihr euch selber mal ein Bild machen wollt, das Tool heißt Goodlands, ist ein All-in-One-Tool für Freelancer. Wir haben Rechnungserstellung, Buchhaltung, Zeiterfassung, Projektmanagement, Verfügbarkeitsplanung, alles für wirklich Solo-Selbstständige optimiert, also aufs Wesentliche reduziert. Die meisten Buchhaltungstools sind dann ja auch so für Gründer und vielleicht Gesellschaften und so, dass es hier dann wirklich alles sehr auf das Wesentliche reduziert. Und preislich sagtest du gerade Preise und sowas. Bei uns kostet das Ding aktuell 9,99 € brutto. Werden wir tatsächlich, kann ich schon sagen, erhöhen, aber keine Sorge, wir korrigieren nur eine Sache, die sowieso schon für Verwirrung gesorgt hat. Wir ändern von 9,99 € brutto auf 9,99 € netto. Das hat sowieso bei ganz vielen, weil es bei B2B eigentlich sowieso Nettopreise sind, ändern wir das. Aber genau, um so fair zu sein, wenn du mir hier schon davon erzählst, dass Preise woanders erhöht werden. Ist aber das erste Mal im 6-jährigen Bestehen von uns und wir haben inzwischen natürlich sehr viele Features nachgerüstet und
ja, das soll jetzt genau,
zur Gewohnheit werden.
Das wächst. Ich habe auch den Support in Anspruch genommen, der auch immer prompt und hilfreich kam. Das darf man auch nicht vergessen. Da rede ich aus Erfahrung, ist auch nicht überall der Fall. Und da, wo ich war, da wurde jetzt vor allem das Konto wurde erhöht, das verdoppelt sich mal eben. Ne? Und dann denke ich auch, Leute, wo sind jetzt die Zusatzleistungen? Und dann, nee, das Zusatzleistung gibt es nicht. Es gibt nur teurer. Ah ja, okay. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Da gibt es Zusatzleistungen.
Ja.
Und ich habe das damals auch gerne genutzt, weil es einfach verständlich ist.
Ja. Ja. Das ist so der Fokus. Bevor das jetzt zu sehr zur Kaffeefahrt, mir ist das immer sehr unangenehm.
Ich danke dir. Ich habe auch drei Wärmedecken.
Das wirkt so bezahlt und gestaged. Das ist es wirklich nicht. Wir haben es nicht abgesprochen.
Nein, aber du machst einen guten Job, ne? Mit deiner Vernetzung und so. Und du bietest das kostenlos an. Und da steckt viel Arbeit drin. Und deswegen kann man das, finde ich, gar nicht hoch genug preisen.
Mir hat das sehr geholfen.
Punkt um.
Genau, es gibt einen Gutscheincode fürs neue Jahr: Freelancer Podcast. Damit kriegt ihr 3 Monate den Premium-Tarif for free, wenn ihr Neukunden seid. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Alle Links in den Shownotes und bis nächste Woche. Ciao.
Jo. Tschüss.